Deutschlandfunk Kultur. Fazit.
Das Berliner Festival Tanz im August, es ist das größte Tanzfestival in Deutschland. Diesmal sind bis zum 27. August 22 internationale und Berliner Produktionen zu sehen. Das Festival findet nicht zufällig im August statt, denn dann sind viele internationale Tanztruppen auf Tour. Was sie im Winter und im Frühjahr erarbeitet haben, das zeigen sie denn auf den Sommerfestivals und verdienen dann das Geld, das sie dann für neue Produktionen brauchen. Im vergangenen Jahr gab es wegen der Pandemie nur eine sehr ausgedünnte Fassung. 2020 gab es das Festival sogar nur online. Jetzt also wieder live und in Farbe. Und die diesjährige Ausgabe ist auch die letzte der Kuratorin Virve Sutinen, die seit 2014 künstlerisch Tanz im August verantwortet. Der Auftakt am Freitag begann im Großen Haus der Berliner Festspiele. Elisabeth Nehring hat das alles erlebt. Schönen guten Abend.
Guten Abend.
Konnte denn Virve Sutinen ihre letzte Festivalausgabe mit einem ästhetischen Ausrufezeichen eröffnen?
Also auf jeden Fall mit einem Ausrufezeichen, einem ästhetischen Ausrufezeichen, weiß ich nicht so ganz genau. Sie hat auf jeden Fall eine ganz große Produktion nach Berlin geholt, ans Haus der Berliner Festspiele, also auch auf eine große Bühne. Eine Produktion aus Australien. Es ist ja dann doch eher selten, dass australische Ensembles eingeladen werden. Es hat verschiedene Gründe, natürlich die Entfernung, aber auch hat ein bisschen mit der australischen Tanzszene zu tun. Jetzt hat die Kompanie Marugeku, die in Broome und Sydney, also in Westaustralien, ansässig ist, das Tanzstück Jurungu Naganga, im Englischen übersetzt Straight Talk und im Deutschen übersetzt Klartext, mitgebracht. Und Marugeku, das muss man vielleicht mal vorausschicken, ist eine besondere Company. Sie hat zwei künstlerische Leiterinnen, eine Choreografin und Tänzerin und eine Dramaturgin. Und die beiden arbeiten sehr interdisziplinär und haben ein ganz diverses Team für das Ensemble zusammengestellt. Das heißt in diesem Fall, dass das Tänzerinnen mit indigenem Hintergrund sind, aber auch mit verschiedenen Migrationsgeschichten. Und die Company beschäftigt sich in ihrer künstlerischen Arbeit generell, ich sage es jetzt mal wertfrei, mit der innenpolitischen Situation und Geschichte Australiens, also vor allem dem Verhältnis zwischen indigener und nicht-indigener Bevölkerung. Und in dem Stück, was Sie jetzt eben zur Eröffnung von Tanz im August gezeigt haben, thematisieren Sie die Stellung der First Nations in der australischen Gesellschaft. Zum Beispiel die Tatsache, dass ungleich mehr indigene Menschen in den Gefängnissen des Landes sitzen als Nicht-Indigene. Also auf jeden Fall die Ungerechtigkeiten und Diskriminierungen, die Menschen mit indigenen Wurzeln immer noch ausgesetzt sind. Thematisiert wird aber auch und verschränkt thematisch die Behandlung von Geflüchteten durch die australischen Behörden. Also dass die ganz oft in Camps landen und diese Themenfelder, die stecken also in diesem Stück drin.
Und das müssen Sie jetzt noch ein bisschen erklären, Frau Nehring. Wie setzt denn diese australische Kompanie jetzt diese Themen auf der Bühne um?
Sehr deutlich, sehr drastisch, mit zum Teil sehr eindeutigen Bildern und Szenen. In einigen Szenen, muss ich sagen, war die Direktheit, wie Folter, wie Haftbedingungen dargestellt werden, aus meiner Sicht so ein bisschen sehr 1:1, wirkte da drin dann fast so ein bisschen altbacken. Aber es gab auch wirklich unglaublich interessante Momente. Auf der Bühne, das muss man sich vorstellen, steht im Hintergrund eine Wand aus Glas, die je nach Lichteinfall eher undurchsichtig und opak oder transparent und durchsichtig ist und manchmal auch so wirkt, als seien das Gefängniszellen. Also ein ganz einfacher Bühnenaufbau, der immer wieder verschiedene Szenerien zulässt. Und es gibt so ganz viel Haftassoziationen. Es gibt auch immer wieder so, wird projiziert auf diese Wand, dass die Kamera von oben die Tänzerinnen auf der Bühne einfängt, als wenn die eben in einer Gefängniszelle sitzen. Und da geht es dann sehr drastisch zu in den Darstellungen. Die Körper krümmen sich, sie wirken gebeutelt und gequält. Es gibt aber auch einen Wechsel zu Ensembleszenen, die sehr stark, sehr gemeinschaftlich sind. Freudvolle Szenen, in denen die Gemeinsamkeit, aber auch der Protest dargestellt und gefeiert wird. Und das Interessante ist die Mischung in der Bewegungssprache. Also es gibt Assoziation an traditionelles Bewegungsmaterial. Ich bin natürlich jetzt keine Kennerin der indigenen Bewegungssprache aus Australien, aber es geht auf jeden Fall in diese Richtung. Es gibt Urban Dance, es gibt eine Trans-Performerin, die Elemente des Voguing aufnimmt, ein Tänzer mit palästinensischem Hintergrund integriert Schritte aus dem Dabke, dem traditionellen palästinensischen Vokabular. Also ich sage mal, die Bewegungssprache ist reich und vielfältig, manchmal dann auch konventionell, aber die Message ist unverkennbar politisch.
Also ein Ausrufezeichen, ein Statement, wie schätzen Sie das ein? Ist das eine gute kuratorische Entscheidung, mit einer solchen Produktion loszulegen?
Ja, ich fand das schon stark, auf jeden Fall, weil es ist ja auch immer dann eine Entscheidung, dass man etwas anderes nicht zeigt, also so einen künstlerischen Mainstream aus Europa oder aus Nordamerika. Und ich würde sagen, es gibt bei jedem internationalen Festival seit Jahrzehnten schon natürlich immer diese marginalisierten Positionen, würde ich mal sagen, da wo man sonst nicht so hinguckt. Aber dass das jetzt mal auf der großen Bühne zur Eröffnung und nicht im weiteren Programm so auf so einer Außenspielstätte stattfindet, das fand ich ganz stark und als kuratorische Entscheidung auch gut, weil es im Grunde am zweiten Abend mit derselben Intention gleich weiterging.
Und auf den zweiten Abend kommen wir jetzt zu sprechen. Da gab es von diesem senegalesisch-französischen Choreografen Amala Dianor das Tanzstück Sigui Fin. Und das ist eine westafrikanische Bambara-Sprache, ein Begriff aus dieser Sprache. Und das heißt so viel wie ein magisches Monster. Was ist das für eine Arbeit?
Ich fand, es war ein ganz kluger, wunderbarer Abend mit starkem Tanz. Und gleichzeitig ist das auch sehr hintersinnig. Das hat noch so eine Metaebene. Durch die Sprache wird dann so thematisiert, dass wir als westliches Publikum jetzt auf diese Tänzerinnen aus den afrikanischen Ländern schauen. Also es ist auf jeden Fall auch eine interessante Entstehungsgeschichte. Man muss sich vorstellen, 9 Tänzerinnen und Tänzer aus verschiedenen afrikanischen Ländern auf der Bühne. Die haben so konstruktivistische Kostüme in Weiß, Schwarz und Rot an und bilden eine ganz starke Gruppe, in der jede Einzelne auch wirklich individuell bleibt und trotzdem so eine starke Gemeinschaft entsteht. Es herrscht eine große Harmonie aus meiner Sicht. Es gibt traditionelle, aber auch urbane und zeitgenössische Tanzelemente. Und interessant ist, dass diese starke Gemeinschaft entstanden ist im Entstehungsprozess in verschiedenen Ländern Westafrikas, nämlich im Senegal, in Mali und Burkina Faso. Die verschiedenen Gruppen haben mit verschiedenen Choreografinnen gearbeitet. Die haben unterschiedliche Techniken und Herkünfte und haben wegen der Corona-Restriktionen erst ganz am Ende zusammen geprobt, wirklich kurz vor der Premiere. Und das ist etwas, was man diesem Stück überhaupt nicht anmerkt. Man denkt, dass die wirklich ganz lange eine eingeschworene Truppe sind. Und das hat mich schon beeindruckt, muss ich sagen. Und dann eben, wie gesagt, mit dieser Metaebene, wo wir angesprochen werden und nochmal der Blick auf uns geworfen wird als europäisches Publikum und nochmal diese Problematik thematisiert wird, ohne dass sie so ausgespielt wird. Super.
Also ein starker Auftakt zu Tanz im August in Berlin. Beim Blick auf das kommende Programm, Frau Nehring, wird das so vielseitig, so anregend weitergehen?
Also aus meiner Sicht ist es eine sehr vielversprechende Ausgabe. Ich weiß nicht, vielleicht bin ich durch die beiden Pandemiejahre jetzt auch sehr entwöhnt, aber mir kommt das Programm dieses Jahr sehr reich vor und ich bin auf viele Sachen sehr neugierig. Es gibt einerseits so eine ganze Reihe an Tanzproduktionen, wo das politische Interesse der Choreografinnen sich stark artikuliert. Bruno Beltrão kommt aus Brasilien mit einem starken Statement über die brasilianischen Verhältnisse. Martha Hincapie-Cherry macht ein Stück zu den Umweltzerstörungen im Amazonasgebiet. Robin Orlin, die ja jetzt in Berlin lebt, schon lange, aber aus Südafrika kommt, geht nochmal in die eigenen Kindheitserfahrungen während der Apartheid zurück. Und dann gibt es gleichzeitig auch eine ganze Reihe von Arbeiten, die so mit der Form der Performance spielen, so Faye Driscoll zum Beispiel. Und es gibt wieder eine Retrospektive, das hat Virve Soutine ja eingeführt. Dieses Mal kann man die Choreografin Christina Caprioli kennenlernen. Das ist auch jemand, der hier nicht sehr bekannt war bisher. Also es ist auf jeden Fall etwas, worauf man neugierig sein kann.
Tanz im August. Deutschlands größtes Tanzfestival dauert bis 28. August. Elisabeth Nehring hat uns von den ersten Produktionen berichtet.